Hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Talk Science, zu unserer zweiten Folge mit dir. Wir haben dich ja jetzt quasi schon vor 2 Wochen kennengelernt. Da hast du zu deiner Promotion berichtet. Da haben wir uns quasi über Philosophie unterhalten. Heute geht es aber über Wissenschaftskommunikation. Und wer jetzt nicht weiß, wer du bist, weil er erst heute eingeschaltet hat und quasi einfach nur die Expertise zur Wissenschaftskommunikation von dir hören wollte, würde ich vorschlagen, stell dich doch noch mal kurz vor. Wer bist du und warum bist du hier zu Gast? Hallo.
Ja, hallo, Ulrich Hoffmann. Ich bin von Haus aus Journalist. Also damit habe ich angefangen. Dann bin ich, und zwar schon in der Schulzeit. Also ich habe schon geschrieben, bevor ich wusste, dass Journalist ein Beruf ist. Ich habe gerne Abenteuerromane gelesen und habe gedacht, ich würde gerne der sein, der diese Bücher macht. Ich habe aber nicht realisiert, dass die geschrieben werden. Also ich hatte gar keine Vorstellung von den Berufsbildern dazu und bin dann in den Journalismus reingerutscht und plötzlich wurde ich bezahlt für etwas, was ich sowieso gerne mache. Das bedeutet auch, ich hatte sozusagen nie diese Phase, wo jemand sich überlegt, was will ich denn eigentlich werden, sondern ich war das immer schon. Und dann wurde aus dem Journalismus, dann habe ich angefangen, Bücher zu übersetzen, dann habe ich angefangen, selber Bücher zu schreiben, sowohl Belletristik als auch Sachbuch. Und habe 3 Kinder bekommen, oder also ich habe sie ja nicht selber bekommen, aber ich habe 3 Kinder. Und als meine jüngste Tochter 10 wurde, da merkte ich, dass im Leben so ein ganz klein bisschen Luft wieder ist. Und also ohne, dass ich so richtig erklären könnte, warum, habe ich gedacht, ach, ich könnte ja nochmal dieses Fädchen einer Ausbildung, eines Studiums wieder aufnehmen. Und habe also mit Mitte 40, ich war einmal vorher kurz an der Uni, habe 2 Semester studiert, bin da gar nicht reingekommen, habe, wie gesagt, nebenbei schon gearbeitet, kriegte dann eine Redakteursstelle angeboten. So, und dann habe ich also mit Mitte 40 diesen Faden nochmal aufgenommen, habe an der Fernuni Hagen Philosophie studiert, habe sehr, sehr lange gebraucht für meinen Bachelor, habe dann nicht lange gebraucht für den Master. Insgesamt hat das alles 10 Jahre gedauert. Also mit, ja, in der ersten Hälfte meiner 50er war ich dann, ich glaube mit 52, 53 war ich dann fertig, hatte einen Master in Philosophie. Mhm. Aber das war ja also eigentlich ein Hobby. Und mein Beruf war eben immer Journalismus oder Sachbuch, und deswegen reden wir jetzt über Wissenschaftskommunikation, und zwar vor allem, weil mir was ganz Wunderbares passiert ist, weil nämlich dann, also wie wir ja inzwischen wissen, arbeite ich an meiner Dissertation, und im Rahmen dieser Zusammenarbeit mit an der Uni Kiel sagte dort eine Kommilitonin, du weißt, dass wir hier dieses Graduiertenprogramm haben und da gibt's einen Zertifikatskurs Wissenschaftskommunikation, wäre das nicht was für dich? Und ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, Hammer, wie toll ist das denn? Und habe den gemacht und finde das super. Und sozusagen die eine Facette ist, ich habe schon lange vorher Wissenschaftskommunikation gemacht, ganz viel. Ich wusste das nur nicht, dass das so heißt. Mhm. Und die andere Facette ist, dass ich unglaublich viel gelernt habe in den Kursen und für mich viel klarer definieren kann jetzt, was mache ich eigentlich und warum mache ich es, oder vielleicht auch eine Idee habe jetzt oder andere Ideen habe, was kann ich anbieten. Deswegen sitzen wir heute hier.
Ja, jetzt hast du einiges schon erzählt, wo ich gleich nachhaken möchte. Vielleicht erstmal für unsere ZuhörerInnen, die jetzt das erste Mal von dem Zertifikatsprogramm hören. Du hast es schon gesagt, es ist ein Angebot vom Graduiertenzentrum, und innerhalb dieses Zertifikatsprogramms hat man eben die Möglichkeit, zusätzlich zu seiner Promotion sich weiterzubilden im Bereich Wissenschaftskommunikation. Wir kommen da gleich noch mal ein bisschen mehr drauf, was jetzt konkret die Erweiterung ist, weil ich glaube, die meisten, die in ihrer Promotion sind, die kennen natürlich die interne Wissenschaftskommunikation, also die Kommunikation über ihre Forschung innerhalb ihres eigenen Fachbereichs. Mit Glück und Ach und Krach vielleicht auch interdisziplinär, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Oder eben, weil sie gesagt haben, ich habe da Interesse dran. Viele unserer Podcast-Gäste haben aber ähnlich wie du auch einfach intuitiv schon immer einen Tick lieber oder mehr kommuniziert, eben in die Gesellschaft hinaus, also externe Wissenschaftskommunikation betrieben. Und dann kann man quasi innerhalb dieses Zertifikatsprogramms, wo ich immer sage, Hut ab, dass das viele neben ihrer Promotion noch machen, weil es kein Geheimnis ist, dass man durchaus ein wenig Zeit dafür investieren muss und dass nicht viele über ihre Promotionsstelle irgendwie mit abgedeckt bekommen. Aber man kann eben von den Grundlagen, also was ist Wissenschaftskommunikation überhaupt, bis hin zu verschiedenen, dann schon, ja, man könnte sagen, so Feintuning-Kursen mal reinschnuppern oder sich eben richtig schon, ich würde sagen, ausbilden lassen. Also viele, die wir hier im Podcast inzwischen zu Gast hatten, haben tatsächlich durch dieses Zertifikatsprogramm auch gesagt, ich kann mir vorstellen, nach meiner Promotion sogar im Bereich Wissenschaftskommunikation beruflich tätig zu sein. Das heißt, für alle, die jetzt begeistert sind und die sagen, das könnte was für mich sein, ich packe das natürlich immer in die Shownotes und guckt euch das gerne an. Ihr könnt sowohl schauen, was für Kurse es gibt, also vom Wissenschaftskommunikationsblog schreiben, über Wissenschaftskommunikations kleine Videos für YouTube machen, über, ich glaube, eines der bekanntesten Formate Teil der Science Show werden, ist wirklich vieles dabei. Und das gibt es selbst für Studierende, also auch da übers Zentrum für Schlüsselqualifikationen kann man theoretisch schon mal rein schnuppern. Das ist aber deutlich eine deutlich abgespecktere Form dessen. Jetzt hattest du es schon erwähnt und das ist, finde ich, gleich die erste Kontroverse im Podcast, dass du sagst, eigentlich habe ich das schon immer irgendwo mitgetan. Mir war das nur nicht so richtig bewusst, dass das auch Wissenschaftskommunikation ist. Ich weiß, als wir hier mit dem Podcast gestartet haben, war ich vorab in einer Gesprächsrunde verschiedener WissenschaftskommunikateurInnen, könnte man sagen. Und da gab es ziemlich unterschiedliche Definitionen von, was ist Wissenschaftskommunikation und was nicht. Die einen Personen waren so, dass sie gesagt haben, also alles aus dem akademischen Umfeld oder aus der Forschung direkt hinaus, also Paper, wissenschaftliche Journals, meinetwegen auch noch die Hochschulkommunikation in die etwas breitere Gesellschaft, das ist Wissenschaftskommunikation, aber das können eigentlich nur WissenschaftlerInnen oder Bindeglieder machen, aber zum Beispiel der Schulunterricht. Das ist keine Wissenschaftskommunikation. Und dann entfachte da eine große Diskussion, weil, und auch hier im Podcast stellen wir das immer wieder fest, es gibt nicht so richtig die eine Definition. Viele sagen, alleine Wissensvermittlung kann Wissenschaftskommunikation sein. Und da jetzt zu sagen, hier fangen wir an und da hören wir auf, das geht gar nicht so einfach. Deshalb würde mich natürlich interessieren, vor allen Dingen mit deiner beruflichen Expertise, wie definierst du Wissenschaftskommunikation? Wo würdest du sagen, da hatte ich aber nun mal schon Berührungspunkte damit? Und wie hat sich vielleicht der Blick nochmal geschärft oder vielleicht auch verändert durch das Zertifikatsprogramm?
Ich glaube, ich bin da sehr pragmatisch. Alles, wo Wissenschaft drin ist und wo kommuniziert wird, wäre für mich Wissenschaftskommunikation. Also das heißt, wenn ich einen Roman schreibe, dann wird der im Regelfall keine Wissenschaftskommunikation enthalten. Es sei denn, ich habe dann zum Beispiel einen Wissenschaftler als Person oder sowas. Das kann man ja, gibt's ja auch. Also es gibt ja jetzt, oder es gibt eigentlich ganz viele Romane in den letzten 10 Jahren, würde ich denken, wo es auch Learnings gibt.
Eine Frage der Chemie.
Ja, genau. Oder damals der Schwarm oder Blackout oder so. So, also da wäre ich so ein bisschen vorsichtig vielleicht. Da sind dann vielleicht nur Teile davon Wissenschaftskommunikation. Aber als ich zurückgedacht habe, sozusagen, was war meine erste Berührung, dann war es, glaube ich, als damals die Fraktale aufkamen, war ich mal beteiligt an einem Videobeitrag oder Fernsehbeitrag wahrscheinlich, wo ein Bremer Mathematikprofessor anhand von, nicht Blumenkohl, es gibt diesen anderen, diesen grünen Blumenkohl mit so spitzen Dingern dran, aber mit Blumenkohl würde es auch gehen.
Diese Röschen, die
ja,
sehen
genau, also es geht
so
um diese
ganz
Röschen,
speziell, ja.
So, also es gibt so ein Ding, das liegt neben dem Blumenkohl und hat so ein bisschen Zacken nach außen,
ja.
Das ist noch ein bisschen fraktaliger, die wollte der jedenfalls haben. Und dann kamen wir also an mit 10 von diesen Kohlköpfen und die pflückte er dann immer auseinander und erklärte Fraktale. Und das musste halt mehrfach gedreht werden, damit das alles dann gut passte. Und aber sozusagen ein komplexes, damals neues mathematisches Konzept. Ein Muster wiederholt sich im Großen nach außen hin und im Kleinen nach innen hin. An einem Kohlkopf zu erklären, das ist für mich so richtig klassische Wissenschaftskommunikation. Eigentlich die Sendung mit der Maus so, oder Quarks dann nach oben hin verlängert. Und dann gibt es natürlich im Journalismus unheimlich viele Mischformen. Also ganz häufig gibt es einen also mehr oder weniger freischwebend geschriebenen Artikel oder ein Essay oder eine, was weiß ich, eine Fotostrecke, eine Modestrecke oder so. Und dann braucht man aber plötzlich noch einen Experten, der sagt, warum kommt jetzt eigentlich die Mode der 90er Jahre zurück? Und da kann man dann einen Modeexperten nehmen, also jemand, der das selber betreibt. Oder man kann eben jemanden nehmen von der Uni, das ist immer naheliegend. Und das ist dann auch schon wieder Wissenschaftskommunikation.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, dass, wie du es schon auch selbst beschrieben hast, man manchmal vielleicht Sachen, in meinem Fall würde ich jetzt konsumiere, sagen, also dass ich Sachen wie die Sendung mit der Maus als Kind konsumiert habe, ohne jetzt bewusst zu wissen, ach, das ist eigentlich schon Wissenschaftskommunikation. Und ich weiß nicht, ob man sagt, man differenziert zwischen Wissensvermittlung und Wissenschaftskommunikation. Ich finde an sich die These gar nicht mal so schlecht zu sagen. Man guckt sich an, wer kommuniziert und vielleicht auch mit was für einem Recherche- oder Wissenspool hintendran. Also da machen wir gleich die zweite Kontroverse auf. Natürlich kann gerade in einem Zeitalter der Digitalisierung sich jede Person hinstellen und sagen, ich betreibe Wissenschaftskommunikation. Und da ist es durchaus nicht irrelevant zu gucken, wer macht das denn eigentlich und welche Expertise bringt diese Person mit und gibt es dazu eine Quellenlage, was da kommuniziert wird oder ist es einfach mal so gemacht? Also ich glaube, gerade auf Social Media geht das immer schneller, dass sich Sachen und Informationen da natürlich auch irgendwo verselbstständigen und da gar nicht so ein Kontrollmechanismus ist, wie man es vielleicht hat, wenn man jetzt die Sendung mit der Maus schaut, wo man ganz genau weiß, da sitzt ein großer Bildungsauftrag ja auch dahinter, der in irgendeiner Form ja auch geleistet werden muss. Aber ich glaube, das ist was, was viele gar nicht unbedingt so auf dem Schirm haben, dass Wissenschaftskommunikation dann doch schon in vielen Punkten etabliert ist und etabliert war. Ich selbst sage nämlich immer, ich glaube, Corona war so ein Wake-up-Call im Bereich Wissenschaftskommunikation, wie wichtig das eigentlich ist und wie viel mehr man eigentlich noch tun muss. Auch da habe ich schon Gegenstimmen gehört, die gesagt haben, nein, das gab es auch schon vorher genauso viel. Ich stehe da immer noch hinter meiner These. Ich habe das Gefühl, dass das danach in Förderanträgen sehr viel Aufschwung erhalten hat, dass zumindest die Vielfalt der Formate und die Zielgruppenansprache deutlich breiter aufgestellt worden sind. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass man sich mal anguckt, braucht es nicht vielleicht niedrigschwellige Erstformate, wenn ich den Anspruch habe, mit meiner Wissenschaftskommunikation wirklich extern kommunizieren zu wollen? Also ich glaube, das ist so ein bisschen, was hält sich da die Waage? Kann ich es mir leisten, nur Journal- und Paper-Veröffentlichungen als Wissenschaftskommunikation höchster Qualität zu formulieren? Oder muss ich das Ganze nicht breiter denken? Weil ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Ich weiß auch nicht, inwieweit du Berührungspunkte da vielleicht an durch deine Promotion auch schon bekommen hast. Aber wir haben ja im Podcast immer wieder auch die Problematik, dass Leute sagen, ja, ich weiß, Wissenschaftskommunikation bedeutet auch im externen Bereich, ich muss das etwas runterbrechen. Dann gehen aber eventuell Informationen auf der Strecke nicht unbedingt verloren, aber sie können eher verfremdet werden oder anders wahrgenommen, interpretiert werden. Und das hat ein hohes Risiko. Deshalb möchte ich gar keine externe Wissenschaftskommunikation betreiben, das ist mir zu risikoreich. Wie siehst du das?
Ich wollte gerne ganz schnell was sagen zu Wissensvermittlung. Also meine Annahme wäre, Wissen, wenn es wirklich Wissen ist und nicht nur ein ich bin der Meinung, dann müsste es doch eigentlich zurückzuführen sein auf Wissenschaft, die davor liegt. Also Wissen müsste doch eigentlich das Ergebnis sein von Wissenschaft und insofern müsste doch jede Wissensvermittlung logischerweise auch eine Wissenschaftskommunikation sein, zwangsläufig. Und ich frage mich gerade so, ist es so oder nicht? Und mein inneres Beispiel ist, ich bin am anderen Ende Yoga- und Meditationslehrer und habe ein mehrere Bücher über Meditation geschrieben. Eins, in dem es wirklich um die Wissenschaft geht, da gibt es ja viel Forschung, aber auch ein Anleitungsbuch. So, in dem Anleitungsbuch steckt natürlich jetzt ein gewisses Wissen, das ich habe, das andere Leute haben, das ich zusammengetragen habe. Trotzdem kommuniziert es nicht die Wissenschaft über die Meditation. Also ich schwanke da gerade so. Aber wenn wir über Schulbücher reden, dann würde ich ja, also dann gehe ich davon aus, dass man im Regelfall annehmen kann, dass die Inhalte wissenschaftlich geprüft sind oder auf wissenschaftlich erarbeitete Inhalte zurückgreifen. Und dann würde ich schon sagen, das ist Wissenschaftskommunikation. Ganz klar für mich.
Ja.
So, und jetzt habe ich leider den hinteren Teil deiner Frage vergessen.
Um da kurz anzuknüpfen, ich glaube, viele unterscheiden so ein bisschen in tatsächliche Forschung, die unmittelbar quasi jetzt gerade passiert, in ihrer Komplexität. Und ich glaube, wenn wir über den Schulunterricht sprechen, dann sind das ja quasi erst Bausteine, die quasi beigebracht und vermittelt werden. Und im Idealfall entstehen dadurch erste Forschungsthesen, Forschungsfragen, weil die jungen Menschen ja ohnehin die W-Fragen noch so sehr in sich tragen. Und man kann ein wissenschaftliches Arbeiten auf jeden Fall, eine gewisse wissenschaftliche Denkweise, Kultur vielleicht schon in der Schule sozusagen mit auf den Weg geben. Aber ich glaube, da sind viele so sehr, dass sie sagen, nee, das ist noch nicht richtig Wissenschaftskommunikation. Ich sehe das aber genauso wie du, dass in Kiel beispielsweise ja auch das IPN zu Hause ist. Und im IPN wird quasi tagesaktuell zur Didaktik im MINT-Bereich geforscht. Also es wird dazu geforscht, welche Methoden, welche Themen kann ich wie am besten Kindern und Jugendlichen vermitteln. Und das ist für mich quasi ja auch, also für mich ist das, ich will nicht sagen wie so eine Art Beweis, aber das bedeutet ja selbst der Schulunterricht und die Vermittlung an sich, die dahinter steckt, zusätzlich zum Fachlichen, ist ja Teil einer Forschung und wird im Idealfall dann ja auch angenommen, aktualisiert. Schulpläne passen sich demnach an, sodass ja Forschung tagesaktuell, wahrscheinlich ist das eine steile These in unserem Bildungssystem, aber mehr oder weniger ja auch wirklich aktualisiert wird aufgrund von Forschungslage. Also ich sehe das im Lehrunterricht. Ich glaube, ich habe einen Blick für beide Thesen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ich quasi abgebogen bin.
Aber ich erinnere mich wieder. Du hattest noch Corona, also sozusagen,
ja, genau.
dass diese Diskussion losging. Und tatsächlich war das für mich auch ein wichtiger Moment, weil für mich vorher noch nicht so klar war. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine echte Unterscheidung zwischen irgendwelchen Sphären zumindest, dass in der Wissenschaft, also an den Universitäten, in den Forschungsinstituten und so weiter, dass da vollkommen selbstverständlich ist zu sagen, jede Aussage ist immer unter dem Vorbehalt, dass es auch ganz anders sein kann. Und alles wird aber auch begleitet von der Aussage, weitere Forschung ist nötig. Also aus Sicht von Laien ist alles immer irgendwie so ein bisschen wischiwaschi. Ist es denn nun so oder nicht? Haben wir denn nun Schwerkraft oder nicht? Warum ist da jetzt weitere Forschung nötig? So, dass, also sozusagen das mal, dass sich mal jemand irrt, okay, das war für mich auch vorher gegeben, aber dass es so richtige Turns geben kann, in manchen Wissenschaften vielleicht mehr als in anderen, aber eigentlich doch in vielen Wissenschaften, wo sich mächtig was dreht und man einfach sagt, oh, das ist eine ganz neue Facette, die hatten wir vorher gar nicht, oder nee, es ist doch nicht so, wie wir 20 Jahre geglaubt haben. Das habe ich so vorher nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich glaube, dass das, also sozusagen dieses Mitdenken dieses Faktors unterscheidet vielleicht ein bisschen die Wissenschaftlerinnen und diejenigen, die auf dem Totempfahl sozusagen ein bisschen weiter unten sind. Wenn ich ein Schulbuch über Biologie schreibe, dann kann ich da nicht überall reinschreiben, dies und das ist so und so, so und so entstehen die Kinder, aber vielleicht auch nicht, weitere Forschung ist nötig.
Ja, Ja, absolut. Jetzt komme ich aber zu dem Gedanken, an dem ich quasi war, dass viele selbst in der Wissenschaft darüber nachdenken, inwieweit können sie externe Wissenschaftskommunikation überhaupt machen. Also es gibt viele Punkte. Es gibt Leute, die sagen, ich habe einfach nicht die zeitlichen Kapazitäten, das auch noch zu leisten. Es gibt Leute, die sagen, um ehrlich zu sein, werden wir ja hier gar nicht ausgebildet, auf dem Level auch Kommunikation zu betreiben. Aber gefühlt ist es jetzt seit gestern eine Anforderung, dass ich das auch mitkönnen muss. Wie? Und dann gibt es eben Leute, die sagen, ich mache mich damit angreifbar, weil um überhaupt extern kommunizieren zu können, muss ich eben diese komplexe Forschung so runterbrechen. Das möchte ich gar nicht erst machen. Ich möchte mir nicht vorwerfen lassen, ich hätte die und die und die Information weggelassen und nur das vermittelt. Also lasse ich es gleich ganz bleiben. Und ich glaube, das ist was, was total nachvollziehbar ist und auf der anderen Seite ja aber auch den Diskurs unheimlich hemmt. Hast du da irgendwas, wo du sagst, das kann man den Leuten an die Hand geben oder das hat dir geholfen, dich da so ein bisschen davon zu lösen, immer alles perfekt und richtig kommunizieren zu müssen? Und kann man das überhaupt?
Ich hatte meine Chefredakteurin, die hat gesagt, perfekt ist nur Gott. Das fand ich sehr entlastend.
Ja.
Die meinte das stilistisch, weil im Journalismus wahnsinnig gerne steht, das graue Kissen passt perfekt auf die rote Couch. Das hat sie dann immer sehr genervt, weil das so ein Blabla ist. Aber der Satz, also insgesamt ist sehr hilfreich, finde ich. Ich glaube, meine Erfahrung ist, dass es ganz, ganz, ganz wenige Menschen gibt weltweit, die tatsächlich beides können. Richtig substanzielle Forschung auf höchstem Niveau, die auch von den Peers anerkannt wird, und Kommunikation für die wirklich breite Allgemeinheit, die tatsächlich verständlich ist und nicht nur im Schrank landet. Also das halte ich für seltene, seltene Ausnahmen. Im Regelfall gehe ich davon aus und finde ich auch vollkommen okay, wenn man eine Stärke hat in dem einen oder in dem anderen Bereich. Also ich habe, als ich überlegt habe, nochmal zu studieren, habe ich einmal in meine alten, weil ich die Sachen anerkennen lassen wollte, die ich vorher studiert hatte. Und fand ich dann alte Unterlagen und da stand dann immer drin, also ich habe bei jeder einzelnen Arbeit, bei jedem einzelnen Vortrag habe ich Abzüge bekommen für Unwissenschaftlichkeit. Also im Grunde war es schon damals, als ich mit 19, 20 an der Uni war, so, dass mein Vortrag oder meine Hausarbeit oder was immer es war, sich gut las oder gut anhörte, aber nicht so richtig wissenschaftlich war und klang.
Ja.
Und so ging das auch weiter. Also ich habe durch das ganze Studium dann als Erwachsener durch diese Abzüge bekommen. Und irgendwann habe ich gedacht, na ja, und andererseits ist das ja für mich ein Ritterschlag, zu sagen, ich kann das Wissenschaftliche gut genug, dass ich bei euch mitspielen darf, obwohl es mir nicht leicht fällt und obwohl ich 20 Jahre Berufserfahrung was anderes gemacht habe. Und ich glaube sozusagen, das geht in beide Richtungen. Wenn jemand 20 Jahre Paper schreibt, dann kann man den nicht ein Manuskript für, sagen wir mal, die Sendung mit der Maus schreiben lassen. Woher soll man denn das können? So eine Person kann aber super ein Experte sein für solche Sendungen. Entweder als jemand, der die Informationen gibt und prüft, dann habe ich das sozusagen richtig weiterverarbeitet, oder den man vielleicht auch zitieren kann. Manche Leute zum Beispiel sind tolle Experten, aber man kann die nicht zitieren. Und das ist in Ordnung. Ich habe schon wirklich, wirklich klasse Geschichten geschrieben, wo nur indirekt zitiert wird. Das finde ich nicht schlimm. Dafür bin ich ja dann auch da.
Es ist ja auch eine steile These, dass in all unseren WissenschaftlerInnen exzellente KommunikationsexpertInnen sitzen, die dann noch im Idealfall zielgruppenübergreifend, plattformüberschneidend alles irgendwo stemmen können. Also da würde ich sagen, das schafft schon fast eine Person, die Expertin im Bereich Kommunikation ist, gar nicht, weil es einfach unheimlich komplex ist. Und trotzdem glaube ich, dass die Anforderungen mehr und mehr dahin gehen werden, dass auch aus der Wissenschaft selbst deutlich breiter kommuniziert werden soll. Ob das nun in die Industrie ist, wenn man sich den MINT-Bereich anguckt, in die Politik ist, weil man sagt, man braucht irgendwie mehr Bewusstsein, man braucht mehr Fördergelder, in die Gesellschaft ist, weil man sagt, man möchte sie deutlich mehr mit einbeziehen, man möchte vielleicht auch demokratiebildende Maßnahmen ergreifen und Wissenschaft, Kommunikation hat da durchaus das Potenzial, gerade wenn es vielleicht auch um Methoden geht, die man in die Gesellschaft kommunizieren möchte, mehr Transparenz da irgendwo auch zeigen. Und ich frage mich selbst manchmal, wie soll das gestemmt werden? Weil das kann nicht durch beispielsweise mehr Geld gestemmt werden, was es nicht gibt de facto. Und es kann auch nicht einfach mal mehr Zeit geschaffen werden, da die Leute ja eigentlich Vollzeit forschen und schon da ja unheimlich viel Organisatorisches noch irgendwie drumherum machen müssen. Ganz viele hier in ihrer Promotion berichten davon, dass sie den Lehrstuhl noch mit unterstützen in eben entweder Studierende unterrichten oder irgendwelche Veranstaltungen mit organisieren oder dies oder jenes oder was auch immer und gefühlt einen Bruchteil davon Zeit mit ihrer Promotion verbringen. Und zusätzlich muss es, glaube ich, erstmal eine Art Ökosystem geben, eben genau dessen, was du jetzt hier gemacht hast, um da vielleicht den Bogen dann erstmal wieder zu schließen, nämlich der Möglichkeiten, Tools für Wissenschaftskommunikation überhaupt zu erhalten. Also ich glaube, das ist auch was, das finde ich eine ganz besondere Erkenntnis, wenn man sagt, ich kann das noch gar nicht, egal wie alt und egal wie renommiert ein Forscher, eine Forscherin sein mag, ist das, glaube ich, eine sehr weise Erkenntnis zu sagen, intern kann ich das vielleicht auf höchstem Niveau, extern bräuchte ich mal den einen oder anderen Tipp, den einen oder anderen Ratschlag. Und um ehrlich zu sein, brauche ich hier in meinem Team eine Person, die uns das vielleicht erstmal beibringt. Wie können wir überhaupt starten? Von daher, erzähl mal, wie deine Erfahrungen im Zertifikatsprogramm waren. Womit hast du angefangen? Wo hattest du so deine Schwerpunkte? Was hat dich am Angebot des Zertifikatsprogramms gereizt?
Also ganz kurz noch vorweg, weil ich das wirklich wichtig finde. Es ist natürlich notwendig, dass Forschung nach außen kommuniziert wird. Denn sonst wäre sie ja sinnlos. Also wenn jemand etwas herausfindet und das wird gar nicht kommuniziert, dann wäre es ja nutzlos und verloren. Aber an sich gibt es ja diesen Weg. Also theoretisch könnte man ja sagen, die Forschung wird in Papern oder in wissenschaftlichen Outlets aller Art veröffentlicht und von da kann man ja eine Brücke schlagen über verschiedene Berufe in die Öffentlichkeit. Ich habe das zum Beispiel jetzt angefangen, dass ich zu bestimmten Themenfeldern, die mich interessieren, die Paper abonniert habe. Da warte ich dann durch 200 Paper, von denen ich oft gar nichts verstehe. Und dann kommt plötzlich eins, wo ich denke, was ist das, was ist das? Und dann ziehe ich an dem Fädchen und dann habe ich plötzlich irgendwo einen Experten sonst wo auf der Welt oder eine Expertin, die kein anderer journalistischer Kollege bisher auf dem Schirm hat und kann eine schöne Geschichte anbieten zu einem Thema, das aus wissenschaftlicher Sicht natürlich schon 3,5 Jahre alt ist, weil das Paper ja alles dauert, aber die in der Öffentlichkeit noch gar nicht stattfindet. Hm. Und ich glaube, das wird auch mehr und mehr kommen, dass Kolleginnen von mir das auch so machen. Also insofern, ich finde das wichtig, aber ich finde nicht unbedingt zwingend, dass die Forschenden das selber machen.
Ich glaube, es sind beide Stellen wichtig. Also ich glaube, je mehr man im Kontakt mit Expertinnen aus der Forschung ist, desto mehr wird man feststellen, dass es tatsächlich eine große Hürde ist, die eigene Fachsprache überhaupt erstmal ablegen zu können. Und selbst wenn die ExpertInnen ihre Forschung runterbrechen, sind sie teilweise wirklich sehr in ihrem Fachbereich. Ich will das gefangen. Also auch die allerjüngsten DoktorandInnen hier sagen, es war für sie besonders schwer, im Zertifikatsprogramm beispielsweise zu verstehen, dass das, was sie sagen und wie sie es erklären, niemand versteht. Und dass sie überhaupt selbst erstmal darüber nachdenken mussten, wie kann ich es überhaupt anders formulieren? Was sind vielleicht andere Begriffe oder Umschreibungen für vielleicht exakt diese extrem komplexe Ergebniskette von, was weiß ich, kam erst in dieses Gerät rein, dann passiert dieser und dieser Effekt und es versteht aber nun mal niemand. Und ich glaube, deshalb ist es auf der einen Seite wichtig, immer mehr zu erleben und zu erfahren, auch im externen Kommunikationskontext, wie eine Forschung dementsprechend aufbereitet werden sollte. Und ich glaube auch, wieder in die Innenwirkung, dass es super befruchtend sein kann, wenn eine, jetzt im MINT-Bereich würde mir das total schnell einfallen, jemand aus den Materialwissenschaften schafft es, mit der Medizin zu sprechen, Elektrotechnik kommt noch hinzu und schon haben wir vielleicht 3 neue biomedizinische Projekte, weil sie überhaupt miteinander verständlich gesprochen haben, das brauchen wir, oh, das können wir doch schon längst machen. Da passiert gerade unheimlich viel. Und genau, ich sehe es aber auch so, dass natürlich auf der Seite der Kommunikation ja die größte Expertise da ist und da Leute durchaus sagen können, hey, uns gibt es auch, wir fuchsen uns da rein, wir haben da Lust drauf und wir sind erstmal eine Schnittstelle, wir können den Transfer hin sozusagen in die Gesellschaft Minimum mit begleiten oder vielleicht sogar in Zukunft da deutlich enger an euch dran sein. Das ist ja jetzt noch sehr, sehr getrennt. Das ist ja auch das, was du beschreibst. Du findest ein Thema spannend, dann kontaktierst du die ExpertInnen. Aber vielleicht schafft man es in Zukunft tatsächlich wirklich so ein Hand in Hand hinzubekommen, dass die Seite der Kommunikation und die Seite der Forschung schon in ihren externen Kommunikationsansätzen gemeinschaftlich denken und gemeinschaftlich wirklich zusammenarbeiten. Mal gucken, wo das hingehen würde.
Das versuchen ja manche Presseabteilungen von Universitäten auch schon.
Ja.
Also ich glaube, das ist auch eine gute Richtung. Die hilft mir ja sozusagen als einzelnen Freiberufler nicht weiter. Das mit den Papern ist ja für mich gut, weil es mir ein Themenangebot verschafft, das jemand anders noch nicht hat.
Ja.
Deine Idee ist sozusagen von der anderen Seite gedacht und natürlich super. Was ich gemerkt habe in den letzten Jahren ist, also ich schreibe gerne und viel über Wissenschaftsthemen, die nicht in meinem Bereich sind. Also ich schreibe viel über MINT-Themen. Ich habe zu tun mit Medizin, mit Ingenieurswissenschaften, Physikern, Physikerinnen. Und was dann ganz häufig passiert ist, dass also erstmal hat es einen Unterschied gegeben. Bevor ich studiert habe, habe ich auch mit genau derselben Art Mensch zu tun gehabt und es war auch immer in Ordnung. Seit ich irgendwo den Satz einfließen kann, ich habe dann auch Philosophie studiert, also ich habe einen Studienabschluss auf Augenhöhe mit dem Studienabschluss meines Gegenübers, der aus einem vollkommen anderen Fach ist. Und trotzdem nehmen die mich ernster. Das kann man jetzt gut finden oder blöd finden. Ich habe es aber deutlich gemerkt. Und gleichzeitig gibt mir das oft die Chance zu sagen, ich habe sozusagen eine grobe Vorstellung von dem System, in dem du dich bewegst. Universität, Forschung, Förderanträge, diese ganze Geschichte. Und gleichzeitig sind wir hier überhaupt nicht in einem Wettpinkeln über das Fachliche, weil ich nada, null, gar nichts verstehe von deinem Bereich, den musst du mir wirklich jetzt, also ich stelle jetzt lauter dumme Fragen und ich bin sozusagen berechtigt, diese Fragen zu stellen, weil ich das ja nicht wissen kann. Und was dann häufig passiert ist, dass ich meinen ersten Textentwurf schreibe und bin kein großer Fan von Autorisierungen, ich bin aber ein großer Fan von Gegenlesen. Das klappt mit manchen Menschen besser und mit manchen Menschen schlechter. Ich versuche das auch im Vorfeld schon sehr anzumoderieren, dass ich sage, es geht nicht darum, dass ich Ihnen den Text schicke und Sie den dann umschreiben sollen. Dann könnten Sie ihn auch gleich selber schreiben. Es geht darum, dass ich vermeiden möchte, dass da Fehler drin sind, weil ich irgendwas nicht verstanden habe, weil mein Beispiel vielleicht kein gutes Beispiel ist oder so. Also ich hatte einen Fall zum Beispiel mit einer Biochemikerin, die einfach sagte, nee, das so ist es gar nicht, wie du das aufgeschrieben hast. Das ist so, also die Reaktion war einfach anders. Das Ergebnis war, also ich hatte sozusagen schon verstanden, A führt zu B, aber wie ich beschrieben habe, dass A zu B führt, war einfach sachlich falsch. Gut, das muss also korrigiert werden. Was aber häufig passiert an dieser Stelle ist, dass dann Menschen sagen, Ja, das ist alles ganz schön. Ich verstehe auch, warum das so einfach geschrieben ist. Können wir nicht in der Mitte diese drei Absätze aus meinem Paper einfügen? Und die Antwort ist natürlich immer nein. Und seit ich diesen Kurs gemacht habe, und das war einer der Gründe, warum ich den machen wollte, kann ich aber viel besser und auch viel sanfter begründen, warum kann ein Artikel, der irgendwo online sich an, also der auch eingespielt wird zwischen irgendwelchen Meldungen über Helene Fischer und den Bundeskanzler, warum kann der nicht zu einem Drittel aus einem Paper bestehen? Aber wie schmerzhaft das ist für mein Gegenüber und wie schwierig, das habe ich erst jetzt verstanden durch diesen Kurs. Also ich bin in diese Kurse immer wieder auch reingegangen mit dem Wunsch, also den habe ich auch formuliert dort, und die waren sehr großherzig damit, zu sagen, ich möchte gerne ein besseres Gefühl, also ich sitze sozusagen alleine als Journalist oder zwei oder so in einer Gruppe von 10 Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, die sowas noch nie oder nur sehr selten gemacht haben, und ich möchte so gerne eure Gefühle besser verstehen und fühlen und die Not und die Unsicherheit und so, weil ich dann mit den nächsten Wissenschaftlerinnen, denen ich begegnen kann, besser arbeiten kann.
Ja, ich glaube, da sprichst du was total Komplexes an, das einfach in diesem Hochschulkontext aber dominiert. Und das ist natürlich irgendwo dieser massive Erfolgsdruck. Also Wissenschaftskommunikation aus der Hochschule heraus ist häufig an den wissenschaftlichen Erfolg geknüpft. Und auch da gibt es nach und nach Gegenstimmen, die sagen, wir müssen auch aktiver kommunizieren, dass selbst wenn ich irgendwann den Erfolg habe, ja ganz viel, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert und das hat nicht funktioniert, Teil dessen ist, weil das Teil der Forschung ist. Also Forschung entsteht, weil da ungelöste Fragen im Raum stehen. Aber trotzdem ist erstmal der reine Erfolg eine Kommunikation wert. Ich mache das ganz, ganz, ganz stark in Anführungsstrichen. Und dann natürlich immer auch irgendwo mit dem Druck der Konkurrenz links und rechts neben mir. Es gibt Fachbereiche, da forschen weltweit mehrere Teams zu einem und demselben Thema. Und da kommt es tatsächlich auf Tage, Wochen, Monate an, welches Team ist da nun wie, wann schneller. Und ich glaube, da ist noch sehr viel dieses sich selbst auch dann darüber definieren und über die Paper und über eine gewisse, ich weiß nicht, ob sie es selbst als Seriosität, aber auf jeden Fall in dieser Expertise sozusagen als Seriosität unterstreichen würden. Und vielleicht ist da manchmal die Angst größer, dass wenn das runtergebrochen wird und die Komplexität vielleicht etwas reduziert wird, die verschwindet ja teilweise gar nicht, sondern sie wird erstmal nur reduziert, dass es dann nicht mehr genauso toll und groß klingt, weil die Leute, die es lesen, sich nicht denken, wow, verstehe ich gar nicht. und ich glaube, das ist eigentlich was man hoffentlich ganz schnell ablegen kann, weil ich glaube, den größten Erfolg habe ich mit meiner Forschung, wenn ich schaffe, dass andere es verstehen und dann ja, glaube ich, viel mehr nach und nach verstehen können, warum es so wichtig ist, dass vielleicht auch dazu geforscht wird und dazu und dazu und dazu. Also ich glaube, dass es noch sehr, sehr langer Weg ist, weil so momentan Forschung noch sehr stark funktioniert, eben nach diesem Leistungsansatz und das ja auch international betrachtet. Also ich glaube, wenn man jetzt über Leistung in der Gesellschaft spricht, ist Deutschland natürlich ohnehin sehr weit vorne. Aber ich glaube, in der akademischen Welt kann man das wahrscheinlich sogar weltweit erstmal verallgemeinern, ohne da jetzt in ein größeres Fettnäpfchen zu treten. Dass es sehr viel über eben Erfolgsgeschichten definiert ist.
Ich glaube, dass in ganz vielen wissenschaftlichen Bereichen es ja auch so ist, dass wenn du in der Wissenschaftssprache bleibst, du selber ganz gut beurteilen kannst, ist das richtig oder falsch. In dem Moment, wo man Sachen in Gleichnisse, fasst oder in Beispiele oder auch nur in Anwendungen, dann kann das richtig sein, muss aber nicht richtig sein, dann kann auch jemand um die Ecke kommen und das missverstehen. Und das wird einem ja im wissenschaftlichen Betrieb sehr ausgetrieben. Also es geht natürlich ganz viel um Unmissverständlichkeit. Das ist ja erstmal auch sinnvoll. Ich schicke einen Text raus in die Welt. Das heißt, es gibt keine Tonalität, es gibt keine Mimik. Du kannst mich nicht fragen, ich kann dir nichts erklären. Also ich muss ja wollen, dass dieser Text möglichst eindeutig und unmissverständlich ist. Und dann kommt jemand wie ich und sagt, ja, aber lass uns doch mal 3 schmissige Zeilen schreiben, die das so ganz grob, ne, oder wie damals mit den Fraktalen, wo wir ja, also damit jemand sich das anguckt, muss ich ja irgendwie erklären, warum sind denn jetzt Fraktale gut?
Hm.
Also entweder die sind spannend oder denen begegnest du oder, also ich muss mich aber auf eine, ich kann nicht sagen, mathematisch ein interessantes Phänomen. Da geht's schon los. Das ist einfach aus Sicht der Forschenden riskant ist.
Ja, stimmt schon. Auf der anderen Seite, wenn es mir gelingt, es zu kommunizieren, schaffe ich es dann natürlich auch wieder Nachwuchs davon zu begeistern, selbst vielleicht den Weg der Forschung zu beschreiten. Oder wenn ich, das meinte ich ja vorhin, ich finde den Gedanken immer spannender, mehr Transparenz fürs Forschen zu schaffen, weil ich glaube, dass ich hatte letztes Jahr in einem anderen Podcast 4 AbiturientInnen sitzen, die gesagt haben, ja, aber wir verstehen das eigentlich gar nicht. Als Kind kommt man doch quasi wissbegierig auf die Welt. Man hinterfragt doch alles. Warum ist das so? Warum ist der Himmel blau, Mama? Oder wie auch immer. Und in der Schule ist dann vielleicht nicht unbedingt immer der Raum dafür da, dass diese Art von Wissbegierigkeit bleibt. Aber eigentlich ist das ja dann wieder der Grundstein, der beim Forschen ganz wichtig ist, zu sagen, warum ist das jetzt so und so? Oder wieso hat XY das zu der Zeit geschrieben, mit welcher Intention? Das gucke ich mir nochmal an. Was hatte das für Auswirkungen auf die Gesellschaft drumherum beispielsweise? Und was können wir eventuell aus dieser Erfahrung auf die heutige Zeit beziehen? Also diese ganzen W-Fragen eben. Und ich glaube, irgendwie war das für mich an der Stelle super erhellend, weil ich dachte, genau das ist es ja an sich. Wir wollen ja, dass unsere Gesellschaft das deutlich mehr macht. Und im Zeitalter der Digitalisierung, wo wir eigentlich mit massiven Informationen überflutet sind und werden weiterhin und wahrscheinlich nur noch massiver, wäre das doch ein total toller Anreiz zu sagen, wir schaffen mehr Transparenz fürs wissenschaftliche Denken in der Gesellschaft. Und da können wir uns eigentlich ja einer großartigen bunten Palette von vorhandener Forschung und Themen bedienen, anhand dessen wir es eben in die Gesellschaft tragen können. Und wer weiß, vielleicht hat es eben im Idealfall einen demokratiebildenden Ansatz oder stärkenden vielleicht auf der einen Seite und kann da wirklich was bewegen. Ich glaube da tatsächlich dran, dass das ein Weg sein könnte. Über die Wissenschaftskommunikation.
Das glaube ich auch. Das Risiko der Sache ist natürlich, dass wir immer wieder erklären, die Welt ist halt kompliziert.
Ja.
Und je komplizierter die Welt wird, desto mehr sehne auch ich mich danach, dass sie verdammt nochmal einfach wäre. Weil ich mich dann entspannen könnte, weil ich dann wüsste, wo oben und unten ist, weil ich dann nicht nachdenken müsste über alles Mögliche, weil dann auch das Ergebnis nicht unsicher wäre. Ich gebe dir insofern eindeutig recht, weil ich glaube, die Welt ist in genau einem Zustand. Sie ist irgendwie. Wir wissen es manchmal und manchmal wissen wir es nicht. Aber ich glaube, dass wir nicht in unendlich vielen Welten gleichzeitig leben oder dass Sachen ungeklärt sind oder so. Deswegen glaube ich, dass eine wissenschaftliche Herangehensweise an Dinge fast immer hilfreich ist, selbst wenn ich mit einem Ergebnis zum Beispiel nicht übereinstimme, kann ich mich ja daran reiben oder dann wird für mich vielleicht klarer, warum passt mir das jetzt nicht oder warum finde ich das nicht oder so. Aber das ist ja alles auch sehr, sehr mühsam. Und den Menschen jetzt zuzumuten, dass sie sich in jedem Bereich, also Physik und Wirtschaftswissenschaften und Literaturwissenschaften und Soziologie und Politik und so immer mit der komplexen weitere Forschung ist nötig, Welt beschäftigen, kann ich auch verstehen, dass das nicht alle wollen.
Das glaube ich auch. Aber ich glaube gar nicht, dass es notwendig ist, so wie es nicht notwendig ist, dass du und ich in allen Fachbereichen promovieren, sondern dass Menschen irgendwo ja ihre eigenen Talente ohnehin schon mitbringen. Und ich, gut, ich selbst komme aus der Kommunikation, deshalb kann ich sofort da eine Anwendung sehen. Wenn ich jetzt eben sage, ich nach der Schule beispielsweise, ich war eine Person, alles, was meine Lehrkräfte mir gesagt haben, das war für mich sozusagen das A und O, das habe ich geglaubt. Also, und erst als ich auf 8 Schulen war und festgestellt habe, wie merkwürdig unterschiedlich der Lehrplan vielleicht im einen Bundesland zum anderen Bundesland ist und dann kommen auch noch individuelle Bewertungskataloge dazu, habe ich irgendwann vielleicht in Frage gestellt, warum das so ist. Aber die tatsächliche Quellenkritik, die habe ich in meinem Studium erlernt. Nämlich genau das zu sagen, da sind Menschen, die kommunizieren in unterschiedlichen, auf unterschiedlichen oder in unterschiedlichen Medien. Und warum machen Menschen das? Zu welcher Zeit? Mit welchen Informationen? So, das heißt natürlich für mich in der Kommunikationswelt, in der ich mich aufhalte, kann ich meiner Meinung nach total gut methodische Herangehensweisen aus der wissenschaftlichen Welt adaptieren, ohne sie verfremden zu müssen, die mir im alltäglichen Leben tatsächlich weiterhelfen können, um eine gewisse Orientierung zu bekommen. Und ich sehe das genauso wie du. Bevor ich studiert habe, hätte ich das nicht getan. Und ich glaube auch nicht, dass Menschen einfach per se diese Dinge können müssen oder können, weil ihnen gefühlt da das Know-how auch einfach fehlt. Aufklärung, Sensibilisierung. Deshalb glaube ich, jetzt kann man wahrscheinlich nicht sagen, wir müssen alle unsere wissenschaftlichen Themen in die breite Gesellschaft tragen und dann sind wir alle Mini-WissenschaftlerInnen. Aber ich glaube eben, dass das Denken, was in der Forschung verankert ist, durchaus das Potenzial hat, der Gesellschaft auch, ja, du beschreibst es an sich schon gut, ich glaube, es kann sowohl Halt als auch Verunsicherung bieten. Natürlich, klar. Es ist, bietet nicht allen Menschen Halt, wenn man weiß, es gibt nicht nur den und den Pfad, sondern dazwischen. Als Scheidungskind weiß ich, es gibt nicht nur Weiß und Schwarz, sondern Grau eigentlich dazwischen. Und ich liebe Grau, muss ich gestehen. Aber natürlich ist Grau auch nicht immer das, was einem in dem Moment Halt gibt, was man vielleicht in der dementsprechenden Lebensphase dann, wonach man sich sehnt. Ja, ist wahrscheinlich sehr, sehr individuell.
Ich glaube, du hast gerade noch was ganz Wichtiges angesprochen. Also, ich denke, zwei Dinge wären wirklich wünschenswert. Das eine ist, mehr Vertrauen in Wissenschaft zu erzeugen, ist das falsche Wort. Also, ein Vertrauen in Wissenschaft plausibel zu machen. Das war ja etwas, was sich in Corona gezeigt hat, dass es zumindest Kreise gibt oder Blasen, die sozusagen dieser ganzen Welt nicht mehr glauben, genauso wie wir ja ein Problem damit haben, dass das Vertrauen in Politik abgenommen hat oder in die Politiker. Und wenn es gelänge, Menschen das Gefühl zu geben, da wo es angemessen ist, da sind wir dran, das ist in Ordnung, da musst du dir keine, da kümmert sich jemand drum. Das wäre, glaube ich, schon schön und hilfreich und entlastend. Und was dazu, glaube ich, beitragen kann, ist, und das halte ich für fast wichtiger als Wissenschaftskommunikation, ist Medienkompetenz. Also ich glaube, und da meine ich wirklich, so vielen Menschen wie möglich nahezubringen, wo kommen Nachrichten überhaupt her, welchen kann man glauben, woran erkenne ich das, dieser ganze all das, was einem auf den sozialen Medien in den Schoß fällt, das rezipiert man ja als normaler Mensch, ich ja auch, wenn es mir da entgegenströmt, erstmal alles gleich. Das ist aber nicht alles gleich. Da ist manches deutlich glaubwürdiger als anderes. Und daran zu arbeiten, und das ist dann natürlich auch wieder eine Wissenschaftskommunikation, das ist, glaube ich, im Sinne der Demokratieförderung der wichtigere Punkt, der auch schneller passieren muss.
Ja, total. Ich sehe das auch als so eine Art Kreislauf. Also ich glaube, aus der Wissenschaftskommunikation selbst kann man, glaube ich, einen relativ großen Bestandteil dazu beitragen. Dann sehe ich das aber ähnlich wie du. Medienkompetenz ist dann eigentlich nochmal was, was davon oder davon mitgeprägt sein kann, aber losgelöst sein muss. Und wenn das wiederum funktioniert, irgendwann schließt sich der Kreis wieder und das kann eigentlich ein sehr, sehr organisches Konstrukt, glaube ich, sein, wovon alle Seiten von profitieren können. Zurück zu deinem Zertifikatsprogramm. Du hast ja schon gesagt, was du mitgenommen hast, was für dich total wertvoll war. Vielleicht magst du uns eben nochmal sagen, was hast du sozusagen für Kurse besucht, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Vielleicht erzählst du auch, warum gerade die vielleicht besonders in Erinnerung geblieben sind und was ist vielleicht was, was du sagst, das steht noch so ein bisschen auf meiner To-Do oder wenn du jetzt retroperspektiv drauf guckst, das hättest du gerne noch mehr gemacht oder das fehlte noch, das würdest du gerne, hättest du, wenn du es nochmal machen könntest, dann würdest du an der Stelle nochmal genauer gucken. Vielleicht gibt es das auch gar nicht.
Ja, also ich war wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich habe mir eine kleine Liste gemacht mit den Kursen, die ich gemacht habe, damit ich keinen vergesse. Was ich ganz zum Schluss gemerkt habe, war, ich habe mich immer gefragt, warum finde ich diese Kurse eigentlich so gut?
Ja.
Und ich glaube, das hat für mich zwei Faktoren. Der eine ist, ich sitze da nicht zwischen freien Journalisten mittleren Alters, die leider, also ich liebe Journalismus, aber es ist kein problemfreies Feld, das ist schon korrekt. Aber das heißt, wenn wir 10 Journalistinnen und Journalisten in einen Raum sperren, dann sind die sehr schnell damit beschäftigt zu sagen, früher war alles besser und das Geld reicht auch nicht, was korrekt ist, aber auch deprimierend.
Mhm.
Wenn ich in den Kursen für Doktoranden sitze, dann sind da junge Menschen, die ihre Zukunft noch vor sich haben und die was wollen vom Leben und die sicherlich in vielen Fällen sehr, sehr desillusioniert sind darüber, wie diese Zukunft aussehen kann. Also wenn wir 10 Journalistinnen und Journalisten in einem Raum haben, dann sind da sicher 2 oder 3 dabei, die denken, ach, diese Klimakrise wird nicht so schlimm. Das, glaube ich, wird mir an der CAU nicht passieren.
Nee.
Aber trotzdem ist es eine ganz tolle Umgebung, mit Menschen zu tun zu haben, die mehr nach vorne gucken als nach hinten. Das hat mir große Freude gemacht, was mit den Kursen erstmal nichts zu tun hat, aber sozusagen mit dem Umfeld. Und an den Kursen war so toll, dass die sind halt akademisch. Das klingt jetzt so doof, weil klar, das sind ja Unikurse, logisch sind die akademisch. Aber die anderen Fortbildungen für Journalisten sind im Regelfall eben nicht akademisch. Die kommen im Regelfall aus der Praxis, was nicht falsch ist. Aber Praxis kenne ich ja schon. Und ich habe aber Journalismus nie gelernt. Also ich habe es nur in der Praxis gelernt. Und nochmal den theoretischen oder überhaupt sozusagen erstmals den theoretischen Überbau für irgendwas zu bekommen. Also ich habe zum Beispiel jetzt in einem Kurs gelernt, ich brauche für einen Text einen populärwissenschaftlichen Artikel, das war der Kurs, brauche ich einen Einstieg, das wird im Regelfall ein szenischer Einstieg sein, das weiß ich natürlich im Schlaf und dann weiß ich, ich habe die Mitte vom Text, da kommt halt der ganze langweilige Kram hin und dann habe ich am Schluss im Idealfall eine Brücke zum Anfang, das wusste ich alles so. Und jetzt brauche ich ja aber von diesem Anfang, dem szenischen Einstieg, ich habe das immer genannt, eine Brücke in den Text. Also ich wusste, ich muss sozusagen 1, 2, 3 Sätze da schreiben und dann geht der richtige Text erst los. Und in dem Framework, das da vorgestellt wurde, ist das ein Portal. Das ist das Portal zum Text. Und dieses Portal ist in einer bestimmten Weise definiert und da kann man bestimmte Elemente, die man im Vorfeld beim Strukturieren des Textes schon erarbeitet hat, dann verwenden. Ich kann da nämlich zum Beispiel reinschreiben, warum ist dieses Thema wichtig?
Mhm.
Und ich saß da mit offenem Mund und habe mich so gefreut, weil etwas, was ich gefühlt schon hatte, plötzlich in einen klaren Rahmen gepackt wurde. Und das ist mir ganz rückblickend ganz viel passiert in diesen Kursen, dass Dinge nochmal in klare Rahmen gesteckt wurden oder dass es eine Forschungsbegründung gab für irgendetwas, die manchmal empirisch war und manchmal nicht. Aber das hat mir sehr geholfen und das hat mir sehr viel Freude gemacht, weil das ist nochmal was anderes, als wenn jemand sagt, ja, das machen wir halt seit 30 Jahren so, das machen wir immer so in jeder Redaktion überall.
Ja, gut. Das kann ich sehr gut verstehen. Das fände ich wahrscheinlich auch irgendwo frustrierend, wenn das sozusagen das Totschlagargument für alles ist. Also ich glaube, was ich auf jeden Fall nachempfinden kann, ich habe sowohl das Studium so empfunden, als glaube ich, ist das auch so der Spirit der DoktorandInnen, die auch in diesen Kursen sitzen. Ich habe das Gefühl, es ist ein Rahmen, wo unfassbar viel Intimität entsteht dadurch, dass man einander extrem schätzt. Also das, was vielleicht einige leider in der Schulzeit erleben mussten, dass sich melden und etwas sagen und dann ist es das doch nicht, sich sehr unangenehm anfühlt, das gibt es gefühlt innerhalb dieser Kurse nicht wirklich, weil jeder Redebeitrag einen gewissen Wert darstellt in der Gesamtdiskussion oder in der Gesamterkundung des Themas. Und jede Person, egal mit welchen vielleicht Unsicherheiten zu einem Thema oder mit welchem Know-how vielleicht auch schon zu einem Thema da reinkommen, alle haben irgendwie miteinander einen total besonderen Umgang. Und ich glaube, in diesem Zertifikatsprogramm unter anderem auch, weil es so eine bunte Mischung an Personen ist. Also ob das jetzt der Altersdurchschnitt ist oder eben auch einfach die unterschiedlichen Fachbereiche. Dadurch, dass es grundsätzlich DoktorandInnen der CAU sind das alle möglichen Menschen, die unterschiedlich forschen, die zu unterschiedlichsten Themen arbeiten, die in anderen Bereichen sind. Manche forschen beispielsweise nur in internationalen Teams, sprechen vielleicht auch nur Englisch in ihrer Forschungszeit. Und ich glaube, das macht den Einstieg so vulnerabel und das gemeinschaftlich im Kurs zu überwinden, schafft eine unheimlich wertschätzende Kultur innerhalb der Kurse, in denen ihr dann verschiedene Themen eben erlernt oder erkundet. Und ich glaube, das ist ein durchaus seltenes Momentum, wo ich wenig Orte kenne, wo man das noch so erlebt. Und es ist auch was ich extrem geschätzt habe. Jetzt nicht per se Uni, aber zumindest so in diesen Kursen, was man da erleben durfte.
Ja, ich auch. Für mich war das wirklich ein großes Geschenk. Für mich war tatsächlich auch darüber hinaus ein großes Geschenk, so spät im Leben diese Uni-Welt für mich zu entdecken. Und das Ergebnis ist tatsächlich etwas ganz Verrücktes, wenn ich in einer fremden Stadt bin und weiß jetzt nicht so richtig, ich muss irgendwie was essen und dann noch 2 Stunden arbeiten oder so. Da wäre ich halt früher zu Starbucks gegangen oder zu McDonald's, weil gutes WLAN. Und jetzt gehe ich an die Uni. In den verrücktesten Städten war ich inzwischen an den Unis und esse da was in der Mensa, was nicht immer gut ist, aber immer lustig.
Ja.
Und sitze zwischen, einfach an irgendeinem Tisch zwischen irgendwelchen Studenten. Ich suche auch gar kein Gespräch oder so, aber ich habe gemerkt, ich fühle mich in dieser Welt wohl und ich scheine da niemanden zu stören, auch wenn ich in einer völlig fremden Stadt, an einer völlig fremden Fakultät einfach so rumsitze. Wow. Also auch das ist ein großes Geschenk.
Ja, glaube ich.
Was jetzt mit Wissenschaftskommunikation nichts zu tun hat.
Wobei dir wahrscheinlich da sogar dann helfen würde, wenn du in den Austausch gehst.
Ja. Wenn du magst, kann ich mal zu den, also wie gesagt, ich habe hab den Basic-Kurs natürlich gemacht, sonst würde ich ja keinen Abschlusszertifikat kriegen.
Ja, genau, der ist Grundvoraussetzung.
Ja, genau. Den habe ich aber aus organisatorischen Gründen als fast letzten Kurs gemacht. Insofern war das so ein bisschen, ich glaube, der hätte mir mehr, also viele Inhalte des Basic-Kurses hatte ich dann schon in den erweiterten Kursen gehabt. Das hat ihn nicht schlechter gemacht, aber didaktisch wäre es natürlich andersrum sinnvoller gewesen.
Also als Empfehlung.
Genau, ging halt nicht anders. So, ich war happy, dass es so ging und ich war sehr happy, am Anfang war der Basic-Kurs so, dass er so und so viel, also weiß ich nicht, 8 Termine, immer 2 Stunden abends oder so war. Und das ist natürlich, weil ich ja aus Hamburg komme, wäre das sehr aufwendig gewesen. Und dann gab es einen, der war 2 oder 3 Tage am Stück. Und auch das war natürlich für mich ein großes Geschenk, dass ich sage, da kann ich hin, dann machen wir das am Stück. Und also das war, lief einfach super. Den fand ich gut. Dann habe ich gemacht, als allererstes, glaube ich, Visual Science Communication. Der hat für mich persönlich wenig ausgetragen, weil ich nur Text liefere. Er war aber deswegen sehr hilfreich, weil er mir einen besseren Blick ermöglicht hat auf die Notwendigkeit und die Nützlichkeit visueller Darstellungen. Und zumindest denke ich das jetzt ein bisschen mehr mit und gebe manchmal noch so einen Input und sage, man könnte das doch so illustrieren oder gibt es dazu ein Bild, das vielleicht dies zeigt und nicht das zeigt oder so. Also ich komme ganz, ganz, ganz stark aus dem Text und das hat sich da so ein bisschen aufgebrochen für mich. Was ich nicht gemacht habe, waren die ganzen Kurse Video, TikTok, Instagram. Da habe ich keine, also weder Interesse noch Lust noch Affinität noch Talent und habe dann gedacht, nee, das, also nö. So, das war also sozusagen der am weitesten aus meiner Komfortzone raus war. Und wie gesagt, obwohl ich das jetzt nicht konkret anwende und wir haben ja wirklich geübt, da so Doodles zu machen und eigene Illustrationen zu erstellen, gibt es mir doch so ein paar Ideen manchmal. Dann war ich in einem Slide-Writing-Kurs. Den fand ich super, weil der einfach ein ganz strenges Framework gibt, um Ideen zu präsentieren. Das nutze ich gar nicht unbedingt nur für Slides, also das werde ich jetzt sicher benutzen für die Verteidigung, aber überhaupt hat mir das geholfen. Ich komme sehr aus dem Schreiben und wenig aus dem Gliedern und manchmal merke ich, ich habe aber etwas vor mir, da wäre das gut, wenn ich das gliedere und dann hole ich diese Slide-Writing-Geschichte hervor und dann mache ich halt Slides, die ich nie brauchen werde, die sind dann einfach meine Zwischenüberschriften. Mhm. Dann war ich in Defending with Confidence. Das war super, weil es sozusagen die Vermündlichung meiner Sachen zum ersten Mal eigentlich für mich thematisiert hat. Ich habe darüber vorher nicht wirklich nachgedacht. Das ist jetzt, ich rede nicht ungern. Ich habe gedacht, ach, das wird schon da. Wir reden da halt irgendwie ein bisschen darüber, was ich geschrieben habe. Und aber dass das nochmal eine andere Geschichte ist, so eine Verteidigung. Und aber generell das, was in diesem Thema, was in diesem Kurs sehr stark gemacht wurde, war, Dinge persönlich zu machen. Und das ist etwas, was ich seitdem versuche, sowohl in meinem eigenen wissenschaftlichen Schreiben, also den originären Texten, aber auch in dem Schreiben über andere. Also wenn ich über ein Forschungsergebnis berichte, dann versuche ich auch irgendwie so ein persönliches Nugget über irgendwen oder irgendwas da reinzukriegen. Irgendwas, was schiefgegangen ist, irgendwas Biografisches, was dazu beigetragen hat, irgendwie so. Das habe ich mitgenommen aus diesem Kurs. Dann war ich in Storytelling. Da geht es auch, also einerseits um das persönlicher werden. Storytelling, das klingt jetzt so ein bisschen doof, aber also eine Geschichte braucht halt einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Und dann gibt es verschiedene und verschiedenste Tools dafür, zum Teil sehr komplexe. Und ich fand gut, dass die da. Und das ist eben wieder das Akademische. Da werden dann einfach auch mal 7 Tools vorgestellt. So, und dann arbeiten wir nur mit einem. Aber du weißt, es gibt die anderen auch. Und manche sind halt groß und manche sind klein. Und das waren zum Beispiel so Sachen, die ich alle schon kannte. Trotzdem ist es gut, die nochmal zu wiederholen. Es ist wahnsinnig hilfreich, mit anderen Leuten im Raum zu sitzen, die vielleicht so noch nicht kennen. Weil dann kann ich auch mal versuchen, was zu erklären. Und mal war das richtig und mal war das falsch. So, aber dann konnte ich mir das auch nochmal besser aneignen. Und rausgegangen aus dem Storytelling-Kurs bin ich damit zu sagen, ja, doch, dass die Szene, irgendwie was Szenisches zu finden, und zwar notfalls auch konstruiert. Also ich habe danach 2 Texte geschrieben, wo ich das direkt angewendet habe. Das waren halt Forschungen, zu denen gab es keine Szenen. Und dann habe ich halt fiktive Szenarios als Einstieg gewählt, was etwas ist, wo ich vorher gesagt habe, fiktiv, was soll denn der Mist? Verschwende ich 10 Zeilen dafür, etwas zu beschreiben, was nicht so ist und was nicht in der Forschung vorkommt. Aber es hilft mir, die Story zu, also in dem konkreten Fall, finde ich, half es, die Story zu erfassen. Worüber reden wir hier eigentlich? Und also da kann ich ganz klar sagen, das hat mein Schreiben verändert und das werde ich auch nie wieder nicht denken können. Also es ist einfach ein weiterer Pfeil, den ich jetzt im Köcher habe. Und der letzte Kurs, wie gesagt, war, wie schreibe ich populärwissenschaftliche Artikel. Da habe ich wirklich größten Respekt vor der Dozentin, weil die ja damit umgehen musste, dass ich in diesen Kurs komme und sage, habe ich schon gemacht. Also genau das tue ich ja seit langer Zeit, populärwissenschaftliche Artikel schreiben. Und das hätte ja für die sehr, sehr schnell den Eindruck ergeben können, ich will jetzt hier die Stunden absitzen und ihr eigentlich die Butter vom Brot nehmen. Was ich nicht wollte, aber das muss mir ja auch jemand glauben. Mhm. Und das hat sie. Und das war toll. Und da kommt die Geschichte her mit dem Portal, das habe ich eben schon erzählt. Und da ist auch noch was anderes passiert und das zeigt im Grunde dieses Vulnerable, was du gesagt hast. Also wir sollten jeder anhand eines Beispiels ein Thema skizzieren, erstmal nur kurz, zu dem wir uns vorstellen könnten, einen populärwissenschaftlichen Artikel zu schreiben. Und mein Thema war, es gibt so zwei große philosophische Denkrichtungen. Die eine ist der Utilitarismus, also alles wird gemessen an seiner Nützlichkeit und man kann alles miteinander verrechnen. Also wenn der Klassiker, darf ich ein Flugzeug abschießen, wenn Terroristen es in ein Stadion steuern wollen und in dem Stadion sind irgendwie 1000 Leute, im Flugzeug sind 100 Leute, dann würden Utilitaristen sofort sagen, na klar, 100 Tote sind besser als 1000 Tote.
Ja.
Dieselbe Weise können wir aber auch unser Glück verrechnen. Also wenn du zwei Glück hast, weil du, was auch immer, Wodka Tonic zum Mittagessen trinkst und ich habe nur ein Glück, weil ich irgendwas ganz anderes mache, dann sind deine zwei Glücke wertvoller als mein ein Glück und spätestens da steige ich total aus und frage mich, so wie soll das gehen? Und dann gibt es diese kantische Theorie, den Humanismus, der sagt, Menschenleben sind nicht verrechenbar und so. Und ich glaube, dass wir in der Praxis oft diese Theorien falsch rum anwenden. Also, dass wir versuchen, wenn ich überlege zum Beispiel, bin ich glücklich in einer Beziehung oder nicht, dann fangen Leute an, Pro- und Kontralisten zu machen und Punkte zu vergeben und Wichtigkeiten zu bemessen. Und ich glaube, dass das da gar nicht hingehört, diese Verrechnerei, sondern mehr so ein Humanismus. Aber dass zum Beispiel in beruflichen Situationen, wo wir oft sehr gefangen sind in aber das Team und aber dies und der Chef und so, dass da vielleicht ein Verrechnen manchmal auch sinnvoll sein kann. So, das war meine Idee. Darüber würde ich gerne mal was schreiben. Du merkst, die ist so kompliziert, dass ich nicht so richtig weiß, wie kriege ich das populärwissenschaftlich runtergebrochen. Und mein Einstieg war aber eine Szene mit einem Freund. So, die hatte ich kurz geschrieben und habe die kurz vorgelesen. Und dann sagt eine Kommilitonin, die da saß, sag mal, kann es sein, dass das ein reines Männerproblem ist, was du da beschreibst? Und ich saß da und habe mich so geschämt und mir blieb der Mund offen stehen. Aber ich werde, glaube ich, nie wieder so krass keinen anderen mitdenken als alte weiße Männer. Also es war einfach so ein richtiges alte weiße Männer Beispiel. Zwei ältere weiße Herren reden über das Leben. Dass das ganze Thema vielleicht nicht trägt, war die eine Frage, das weiß ich noch gar nicht. Aber dass man zumindest ja ein bisschen diverseres Beispiel konstruieren könnte, oha, das war mir schon sehr peinlich. Finde ich auch zu Recht. Und ich war ihr aber sehr dankbar, dass sie das gesagt hat. Das muss man sich ja auch trauen.
Ja.
Und auch das ist was, wo ich hoffe, dass mir das nicht mehr passiert, sondern dass ich ab jetzt einfach anders denke und anders schreibe. Und ja, das hat auch was, eine Tür aufgemacht, von der ich gar nicht wusste, dass sie in der Wand war.
Ja, glaube ich. Also ich habe das oft so das Gefühl gehabt, dass in der akademischen Welt diese Art von Feedback wirklich extrem konstruktiv gemeint ist und dadurch eine persönliche Komponente einer Bewertung häufig dadurch nicht unbedingt dabei ist, weil die gehört an der Stelle gar nicht hin. Und wenn ich gewisses Feedback im Rahmen von Kursen bekommen habe, habe ich das immer anders einordnen können, als wenn das jetzt aus nächstem sozialen Umfeld käme. Und ich kann ja gar nicht beschreiben, warum, weil ich würde das eine nicht als das andere bedeutender empfinden. Trotzdem fand ich eben, dass diese Kurse wirklich häufig dazu da waren, zu sagen, also man selbst auch, man hat darauf geachtet, wenn andere was vortragen, was könnte ich noch für einen Hinweis geben? Braucht es überhaupt einen Tipp oder eine Idee oder wie, was, welches Feedback gebe ich? Das ist ja auch Teil dieser Kurse von Anfang an, eine gesunde Feedback-Kultur, also Feedback als etwas durchaus Positives zu betrachten. Das ist, fand ich, war für mich ein extrem heilsamer Moment, dass Feedback oder auch Kritik nicht per se schlecht und negativ ist, sondern dass es etwas sehr Schönes, Konstruktives und sogar Wertschätzendes sein kann, einen anderen Aspekt sozusagen mit einfließen zu lassen. Und das, finde ich, gelingt in diesen Kursen zu einer sehr, sehr hohen Quote wirklich, wirklich gut. Und ist was, was man, also was ich auch mit rausgenommen habe. Wie gebe ich Feedback? Wie möchte ich das mit meinen Mitmenschen vielleicht auch praktizieren, außerhalb der akademischen Blase beispielsweise. Und was du noch beschreibst, finde ich total schön. Du scheinst jemand zu sein, der einfach ein großes Talent hat, was du jahrelang intuitiv ausgelebt hast. Und wenn man dann aber an einen Punkt kommt, wo man sozusagen, ich beschreibe das immer als den persönlichen Werkzeugkasten des Lebens. Und wenn man quasi ein paar Werkzeuge jetzt sammeln konnte, um dann das eigene Talent noch besser quasi ausüben zu können. Oder besser ist natürlich so eine Maxime, und wir kommen hier von kritischer Betrachtung von Erfolgsgeschichten, aber zumindest eine Hilfestellung geben können. Dann finde ich, ist das ein großartiges Ergebnis des Zertifikatsprogramms an der Stelle, dass du das so für dich sagen kannst. Also ich war zwar in einem Kurs und ich war mir sicher, ich bringe alles mit, was ich in diesem Kurs eigentlich lernen könnte. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich kann doch noch die ein oder andere Arbeitsweise anders machen oder habe das nochmal hinterfragt, so wie ich es da gemacht habe, oder konnte für mich fiktive Einstiege in Artikel ergänzen und erschließen, und das ist ja total schön. Also ich glaube gerade, und das, da bringe ich jetzt, reproduziere ich jetzt mal ein Stereotyp, und ich mag das an sich gar nicht, aber viele Leute behaupten ja, dass es durchaus, je älter eine Person wird, deutlich schwieriger ist, vielleicht Verhaltensweisen nochmal zu ändern oder abzulegen oder vielleicht ganz neue Sachen mitzuerlernen und in den Alltag zu integrieren. Ich kann das gar nicht bestätigen per se, aber ich würde sagen, du bist auf jeden Fall dann hier das lebende Beispiel dafür, dass das überhaupt nicht so ist und dass du da jetzt quasi für dich an deiner Stelle und deinem beruflichen Weg beschlossen hast, dass da so viel wertvolle Ansätze steckten in den Kursen, die du für dich mitnimmst.
Ja.
Finde ich cool.
Ja. Ja, das war wirklich so.
Jetzt haben wir zwei Folgen miteinander aufgezeichnet und ich freue mich, dass du da warst, dass wir uns unterhalten haben über Philosophie, über deine Promotion, über Wissenschaftskommunikation, und bin gespannt, wie es weitergeht, wann wir dich vielleicht mal wieder lesen, kann man so sagen. Ich packe auf jeden Fall deine Kontaktdaten hier in die Shownotes, sodass, wenn Leute sagen, Mensch, ich würde mich gerne mal mit Ulrich nochmal da oder darüber austauschen, oder die zuletzt erzählte Geschichte irgendwie, da habe ich auch die ein oder andere Idee, oder vielleicht ist das ja ein cooler Ansatz, oder ich habe aber eine Frage, wie war das für dich, in diese Kurse zu gehen? Dann dürfen Sie sich gerne bei dir melden. Falls ihr Fragen generell zum Zertifikatsprogramm habt, dann meldet euch gerne beim Graduiertenzentrum. Die Kontaktdaten sowohl von Mirko, Ulf und Sabine findet ihr hier in den Shownotes beziehungsweise auf der Website des Graduiertenzentrums. Und wenn ihr da draußen jetzt sagt, oh, ich möchte unbedingt selbst Teil dieses Podcasts werden, wir hatten das sowohl im letzten Jahr als auch in diesem Jahr, dass wir Doktoranden, also letztes Jahr einen Doktoranden und dieses Jahr eine Doktorandin, hier auch gerne sozusagen auf eigenen Wunsch herzlich gerne einladen. Dafür ist der Podcast da, damit ihr eure Forschung hier vorstellen könnt und wir uns dann in der Folge über Wissenschaftskommunikation unterhalten. So, die nächste Folge ganz klassisch, haben wir eine Doktorandin zu Gast und dann haben wir nochmal zum Abschluss des Jahres für euch eine Spezialfolge. Seid also gespannt. Ich freue mich auf euch und wünsche euch bis dahin noch einen schönen Sommer. Wir hören uns ja erst in einem Monat wieder. Bis dann. Tschüss, Ulrich.
Tschüss, Liv.
Let's Talk Science wurde Ihnen präsentiert vom Graduiertenzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Host und Produktion von Livin Studios. Musik, Klang und Klimper.